Wir machen nur eine kurze Einleitung.
Wir sind bekannt für unsere kurzen Einleitungen.
Und wir sind auch bekannt für äußerst strukturierte und Einleitungen, Cold Openings. Also, herzlich willkommen an dieser Stelle schon mal von uns.
Hallo, hallo.
Wir waren zu Gast bei einem anderen Podcast, und zwar dem Was denkst du denn Podcast von unserer Freundin und Journalistin, unserer Journalistin und unserer Philosophin Rita Molzberger. Die machen den Podcast schon, ich glaube, seit 8 Jahren oder so, ja. Super lang. Das war jedenfalls Folge 150.
Wow, runde Zahl auch noch.
Ja, das war ein Jubiläum, das sie haben mit wenig Tamtam vorbei an uns vorbei streichen lassen, aber da sie ihre Folgen nummerieren, weiß ich das. es gibt den Was denkst du den Podcast also schon sehr viel länger als unseren Podcast. Mhm. Ich glaube, wir sind bei Folge 51 oder so.
Ja.
Mhm. Ja. Jedenfalls, die beiden hatten schon eine Folge zu Sex and the City gemacht. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Da sind sie aber mehr so auf die theoretische, philosophische Seite eingegangen. Rita ist extrem belesen und bewandert, was philosophische Thesen und Theorien angeht. Und deswegen haben sie uns eingeladen, weil sie wussten, dass wir die eher, ich sag mal, popkulturelle, etwas trivialere Seite von Sex and the City beleuchten können. Und da sowohl Annika als auch ich das eigentlich jederzeit auf Zuruf aus dem Ärmel schütteln können.
Nachts kann man uns wecken und wir könnten loslegen, sofort.
Ja, ich würde behaupten, zu Sex and the City, zu Friends und zu Gilmore Girls könnte ich jederzeit tatsächlich nachts zu einer Aufzeichnung geweckt werden.
Und ich glaube, bei Gilmore Girls habe ich nicht ganz so viel Kanonwissen wie du, aber ich habe es mehrfach geschaut und zu Friends und Sex and the City kann man mich wirklich zu jeder Uhrzeit antippen und ich kann loslegen und muss gestoppt werden.
Ja. Das werdet ihr auch in der Folge hören, wie sowohl Annika als auch ich anfangen zu monologisieren und dann gekonnt eingefangen werden von Nora und Rita, da es ja immer noch ihre Show ist und so nicht ist unsere Show. Ja, deswegen aber hört sich auch diese Folge, weil zum einen sind wir zu viert, zum anderen war das eine der seltenen Gelegenheiten, weil wir am Morgen direkt nach unserer Aufzeichnung, nach der Live-Show in Köln das Ganze aufgezeichnet haben. Das haben wir uns persönlich alle vier gesehen, was schon mal eine totale Rarität ist.
Haben wir das? Wir haben das, ich überlege gerade, haben wir sonst schon mal im selben Raum aufgenommen?
Nee, ne?
Nie.
Also doch, du und ich, also abgesehen von den Live-Shows, wir haben mal, das war aber auch sehr witzig, wir haben ein Vorspann zu den Live-Shows, weißt du noch, in meinem Büro aufgenommen, wo wir überhaupt nicht wussten, wie wir das machen sollen, mit den zwei Mikros und, aber Nora hat professionelles Podcasting-Equipment, auf das wir zugreifen konnten, deswegen saßen wir uns alle gegenüber und haben alle jeweils in unser eigenes Mikro gesprochen. Also großer Luxus. Wie gesagt, es war am Morgen nach unserer Live-Show, die wir auch demnächst hochladen werden, die sehr lustig waren. Vielen Dank an alle, die da waren. Wir hatten ein bisschen wenig geschlafen, was man in meinem Fall vor allem daran merkt, dass ich, glaube ich, keinen einzigen Namen richtig genannt habe.
Bei mir merkt man es, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich noch mehr zum Abschweifen neige als sonst. Aber das kann auch, wie gesagt, am Thema gelegen haben. Es ist nicht ganz klar zu trennen bei mir, was daran Hyperfokus aufs Thema und oder wenig geschlafen und oder noch Restadrenalin vom Abend vorher.
Genau, Restadrenalin war definitiv auch noch.
Also ich fühlte mich noch ein bisschen high on our own supply, so ein bisschen.
Ja.
Weil ich fand, wir haben die Live-Show echt gut gemacht. manifestiere ich uns jetzt hiermit mal.
Oh Gott, das ist mir. Das könnt ihr dann ja demnächst, wenn ihr möchtet, genau, euch davon überzeugen, ob Annika jetzt recht behält oder nicht.
So ist es.
Und wie immer auch bitte da uns nicht schreiben. Wir möchten einfach gerne denken, dass das großer Spaß für alle ist.
Ja,
Falls ihr euch grundsätzlich auch für Theorie-Themen rund um Philosophie, aber nicht nur, also sie sprechen auch über Politik und Zeitgeistiges in jeder Folge von Was denkst du denn? Picken sie sich ein Thema raus und recherchieren unabhängig voneinander, treffen sich dann und sprechen drüber. Es ist ein Podcast mit sehr viel Mehrwert, wo man auch lachen kann und wo, ich würde sagen, hin und wieder überschneiden sich Themengebiete. Mhm. Deswegen haben wir uns sehr über die Einladung gefreut und hatten eine gute Zeit zusammen.
Genau. Insofern viel Spaß bei der Episode. Feminism, books and romance. Go together like John Ropes and bromance.
Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels. Listen up. Feminist
Shelf Control. Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Meine Rita Molzberger. Und
wir haben heute Gäste da, nämlich Feminist Shelf Control mit
Annika Brockschmidt
und Rebecca Endler.
Also falls ihr die noch nicht kennt, ne, heiße Empfehlung für euch. Und wir haben euch ja angekündigt, wir machen eine Doppelfolge zu Sex and the City. Und ich bin mega gespannt, was ihr mitbringt, weil wir haben es letztes Mal so ein bisschen theoretisch gemacht, sodass ich auch mitreden konnte, ja, als jemand, die das nicht gesehen hat oder nicht ausführlich gesehen hat. Rita hat es gesehen und ihr habt es auch gesehen, gehe ich von aus.
Mehrfach. Ich glaube, mittlerweile, ich kann es nicht zählen, unzählige Male komplett durchgeschaut. Und vor allem, ich habe vor kurzem entdeckt, dass es auf irgendeiner Streaming-Plattform auch alle Staffeln stehen und habe das dann zum Anlass genommen, nochmal es mir komplett zu geben, nachdem ich von dem Remake, enttäuscht kann man nicht sagen, weil das wäre zu viel der Erwartungshaltung gewesen.
Es ist kein Remake, es ist ein Spin-off.
Ja, es ist ein spinnt, Sequel. Aber sehr, sehr off.
Also. Ein Spin-Twill?
Ein Sequel?
Ach so.
Es ist kein Spin-off.
Ja, es fühlt sich sehr anders an, finde ich. Deswegen
Spin-off ist eine Nebengeschichte, aber das ist ja danach und mit anderen Personen.
Ja, also aber es fühlt sich an wie eine komplett andere Serie. Also es ist irgendwie was ganz anderes. Deswegen, ich habe ein sehr intensives Verhältnis zu Sex and the City. Und es war bei mir so ein bisschen so die Friends-Nachfolge. Mhm. Also als Friends aufhörte oder ich habe es nicht gleichzeitig geschaut, aber als ich fertig war mit Friends, habe ich dann Sex in the City angeschaut und das passte auch so altersmäßig ganz gut, weil Friends hört, glaube ich, auf, als die alle so Anfang 30 sind und da fängt Sex in the City ja dann an. Das war so mein Einstieg.
Ja, ich bin eher ein Late Adapter. Ich habe das, glaube ich, über den Popkultur-Äther erstmal wahrgenommen, weil ich hatte, als ich dann irgendwann im Fernseher hatte, keine Privatsender und das hat sehr lange gedauert, bis ich das mal geschaut hatte. Aber ich wusste, ähnlich so wie du, Nora, schon viel mehr darüber, bevor ich das erste Mal geguckt hatte, weil es dann doch auch, muss man sagen, extrem einflussreich war. Schon alleine, ich habe ja die Vermutung, dass die ganzen Ausgeh-Tops, die wir in den Anfang der 2000er, diese mit großen Strass besetzten Tops, die man einfach wirklich nur zum, in Anführungszeichen, Party machen. Also man konnte sich bei H&M das Cosmo-Gefühl kaufen für 19 Euro und dann
oder
hat man
so Seidentops mit so ganz bunten Mustern.
Genau. Also ich glaube, das alles hätte es nicht gegeben ohne den Einfluss von Sex and the City, weil das hat uns so ein bisschen dieses Großstadt-Feeling, hatte dann plötzlich Einzug in Erkenschwick, wenn dann ein H&M aufgemacht hat und diese Tops verkauft
und wurden. Und diese Statement-Ketten, die man dazu tragen konnte.
Also Rita und ich gucken beide sehr sparsam.
Ja, ich hatte die alten T-Shirts meiner Ex-Freunde an.
Ja, mit der Fashion können wir euch nicht abholen, das ist
nein.
Okay. Aber das ist das, deswegen, also ich war, glaube ich, davon noch eher beeinflusst, über zwei, drei Ecken rum, bevor ich das erste Mal geschaut habe. Und da geht es wahrscheinlich mir ähnlich wie vielen anderen, wenn man das geschaut hat, nachdem es rausgekommen ist, ist schnell dieser Effekt, oh, das ist was Neues. Und da wurde vielleicht, ich stelle das jetzt mal so in den Raum, wir können das gleich diskutieren, ob das wirklich so ist, wurde etwas gewagt. Es ist dann auch sehr schnell oll geworden. Also es wirkt schon ein paar Jahre später überhaupt nicht mehr so avantgardistisch, wie es vielleicht zu Anfang dann
und
war.
Und vor allem war auch die erste Staffel, also der Ton der Serie ändert sich irgendwie sehr. Man merkt so, in der dritten Staffel kommt so ein großer Influx an Budget. Da werden die Outfits plötzlich viel fancier, da ist plötzlich Geld dahinter. Und als ich vor einem Jahr nochmal die erste Staffel geschaut habe, habe ich gemerkt, die ist richtig fast so ein bisschen so gritty. Also die ist auch ziemlich düster, relativ. Da ist auch noch so, und ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal gegeben hatte in der Serie, so dieses, wie heißt das, so Breaking the Fourth Wall, also dass dann plötzlich zum Publikum gesprochen wird. Und in der ersten Folge, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, gab es auch so Interviewsequenzen. Ja. Also so Sachen, die dann später gar nicht mehr kommen.
Also mehr so podcastmäßig.
Nee, erste Bühne, zweite Bühne, ja, was wir besprochen hatten, plus ein paar
Also Kniffe. Relativ experimentell auch am Anfang und auch nicht wirklich, also nicht so wahnsinnig glamourös, sondern eher so edgy.
Was ja auch daran liegt, dass in der ersten, also die erste Staffel orientiert sich ja sehr an dem Buch Sex and the City, was wiederum eine Sammlung an Kolumnen ist, die im New Yorker Observer, glaube ich, von, wie heißt sie?
Candace Bushnell.
Ich will sie mal Bombshell nennen, weil in meinem Kopf, ich habe das einmal gelesen und das hat sich als Candace Bombshell in meinem Kopf einfach abgelegt. Und
Honorary Title.
Ja, genau. Und deswegen glaube ich auch dieser experimentelle, wir probieren in der Pilotfolge, häufig ist es ja auch so, dass eine Pilotfolge produziert wird und die wird dann getestet und dann hat man die und häufig ist dann schon in der zweiten Folge, sind dann die eventuellen Verbesserungen oder die kleinen Tweaks dann da und deswegen sind die Pilotfolgen ja häufig dann, haben gar nicht mehr
fühlen
so viel
sich anders
mit dem zu tun,
an,
genau, einen anderen Vibe. Jetzt sind wir schon, sorry, wir...
Nee, ich wollte nur sagen, ich habe eine Frage, weil wir uns die gestellt haben, nämlich die Cosmopolitan. Ist das eigentlich die Zeitschrift, weil die ja so heißt wie der Drink, den sie da trinken, ist das die Zeitschrift, die sozusagen das Sex and the City-Gefühl auch mittransportiert hat? Weil das ist ja so eine 90er-Zeitschrift
nein,
gewesen.
Nein.
Wo?
Nein.
Keine Ahnung.
Es ist eine 1890er-Zeitschrift gewesen. Also,
es war andersrum.
Ja, tatsächlich, die Cosmopolitan.
Rita, wir sind ganz weit vorne gewesen, was Popkultur angeht.
Ich bin Theoretikerin.
Also das ist so eine, das ist auf jeden Fall eine rein, also die hat ihren Ursprung in New York, in der New Yorker Upper High Society, aber die Cosmopolitan hat quasi das gemacht, was, hat aufgenommen, was subversivere feministische Publikationen aus der Zeit, wie beispielsweise The Lily, galten ja als gefährlich, weil da feministisches Wissen kolportiert wurde. Mhm. Und um die ein oder andere High Society Lady quasi davon abzulenken, hat man die Cosmopolitan ins Leben gerufen. Also die gibt es schon extrem lang und die hält sich ja, also die gibt es bis heute und die hat dann einige Revamps und sowas bekommen. Die hatte am Anfang auch schon einen Fokus auf Fashion und Rezepte und auch, weil es damals en vogue war und man es nicht komplett umschiffen konnte, auch so Women's Health. Mhm. Also das waren, die Themen waren schon damals dann so angelegt und dann hat sie sich im Laufe der Jahrzehnte immer komplett verändert, war schon einmal fast bankrott, verkauft und so weiter. Aber insofern stimmt das, dass die Cosmopolitan dieses Gefühl von man lebt in der Großstadt, Geld ist eigentlich ein Non-Issue, also die Male, die wenigen Male, wo Geld in Sex and the City auch thematisiert wird, geht es ja meistens nicht um so existenzielle Sachen, sondern dann wird dann so ein bisschen das Artist-Life von Carrie so da romantisiert, ne? Also sie ist dann nicht so ganz so affluent wie ihre Freundinnen, weil sie natürlich in Anführungszeichen nur schreibt, wo man sich auch sagen muss, okay, sie schreibt eine Kolumne, die einmal in der Woche erscheint.
New York Star.
Und hat genug wow. viel Geld, um irgendwie ständig und zu saufen
also
und so.
Ich erinnere mich, dass sie
zu saufen die Klamotten und haufenweise Schuhe
ja,
für 400
Dollar
auszugeben.
Das ist ja auch ein Plotpoint. Da muss man übrigens sagen,
hat Carrie uns beschissen die ganze Zeit?
Ja, es gab eine Folge, da ist genau das nämlich Thema, denn ihre Wohnung, in der sie zur Miete wohnt, wird in eine Eigentumswohnung umgewandelt und sie will die Wohnung kaufen, weil Rent Control, also Mietpreisbindung und so weiter und ist zwar eine kleine Wohnung, aber für ein New Yorker Apartment großzügig, würde ich sagen. Ich meine, sie hat einen begehbaren Kleiderschrank. Also, so ein, also gut,
und da rechnet sie um, ne? Sie rechnet um, was ihre Schuhe wert sind.
Ja, genau. Und da ist es dann irgendwie, da sagt sie dann, naja, pro Paar sind es 400 Dollar. Ja. Inflation, mittlerweile sind es, glaube ich, so um die 700 bis 800 pro Paar. Ich habe nämlich extra noch mal gestern nachgeschaut. Und ich dachte, es ist vielleicht eine wertvolle Information für HörerInnen.
Ja, absolut.
Who knows? Und sagt dann, naja, Miranda fragt sie, glaube ich, dann, wie viele von denen hast du? 100? Und dann sagt sie nur, come on. Und dann kommen sie darauf, dass sie 40.000 Dollar Schuhe da stehen hat und das ist ihr Downpayment. Und dann wird sie sauer auf Charlotte, weil die ihr ihren Ring nicht anbieten will, um das Downpayment zu... Egal, längere Geschichte. Aber Geld kommt vor. Gleichzeitig wird das Leben... als Schriftstellerin, weil ihre Kolumnen werden dann ja zu Büchern gemacht, quasi wie bei Candace Bushnell auch, nicht, glaube ich, nicht unbedingt realistisch. Also weil wir hatten gestern ein Event, wo es auch um einen Film ging, wo eine so super glamouröse Book-Launch-Party geschmissen wurde. Das deckt sich zumindest jetzt nicht mit unserer Erfahrung.
Haufenweise Paparazzi und rotem Teppich und
aber ich frage mich die ganze Zeit, also ich meine, ich war so um die, keine Ahnung, 20, als ich das mitgekriegt habe. Ich habe nicht viele Folgen davon gesehen, aber mich hat das überhaupt nicht angesprochen, weil ich mit diesem Leben, mit diesem Upper-Class-Leben wirklich gar nichts anfangen konnte. Also weder Glitzer noch Glamour hat mich angesprochen, noch Schuhe für 400 Euro oder so. Also es war wirklich fernab meiner Lebensrealität.
Ja, aber Rebecca hat ja auch eben erklärt, ne, es ist dann eine Art Übersetzung in das, was du dir leisten konntest, passiert. Was hast du gesagt?
Genau.
H&M in Hickenschick. Und die Attraktion des Konsumismus an sich war vielleicht das, was das Ganze transportiert hat. Und auch diesen Moment, ich hänge noch an deiner Erklärung, Rebecca, dass es so schnell oll wurde, dass hier ein Moment abgebildet wurde. Wenn man das verquickt mit dem, was wir jetzt über die Cosmopolitan wissen, dann würde ich sagen, ja, es bildet einen Moment ab, da, wo wir es als etwas Besonderes empfunden haben. Und das Ollwerden bildet aber auch etwas ab, nämlich, dass die Geschichte des Feminismus meinetwegen sich darin wiederfindet. Ne? Dass es so ein Momentum gibt, oh, Frauen haben Sex wie Männer, oh, Frauen konsumieren wie Männer. Diese Punkte werden dann thematisiert und sie werden so schnell oll, weil es auch im Feminismus irgendwie oll wurde und man sich wieder um andere theoretische Bezüge kümmern musste.
Ja, nicht nur das, sondern es hat noch eine, ja, wie soll ich sagen, also etwas, was zum Beispiel hier im deutschen Diskurs über Sex and the City gar nicht thematisiert wird, aber extrem zentral ist im amerikanischen Auseinandersetzungen damit, ist, dass Sex and the City genauso wie Friends im Übrigen quasi Kopien sind von einer Sitcom, die noch vor Friends angefangen hat, die Single Life heißt.
So, ich habe Rebecca versprochen, das zu fact-checken und an entsprechender Stelle dann aufzulösen. Die Serie heißt Living Single und lief von 1993 bis 1998.
Und porträtiert das Leben von vier schwarzen Frauen und zwei schwarzen Männern. Und die einzelnen Charaktere aus Sex and the City sind 1:1 übernommen. Also da gibt es auch die Autorin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ich glaube Kedira, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls gespielt von Queen Latifah, die ihr eigenes Magazin rausbringt, ihre eigene Kolumne. Da gibt es eine, die so ist wie Charlotte. Da gibt es eine sexbesessene, etwas ältere, die auch die ganzen anderen, denen so ein bisschen den Stock aus dem Arsch zieht. Also es ist eins.
Das ist super zu Glockengeläut. Ja.
Gegenprogramm.
Es ist
den Schlägel aus dem Arsch zieht.
Und es war eben als Sitcom angelegt und Friends startete auch, nachdem, ich glaube, schon zwei Staffeln liefen und war auch davon inspiriert und wirklich extrem teilweise einzelne Plotlines und einzelne Witze daraus kopiert. Und was man irgendwie daran, deswegen kam ich drauf, weil du das gerade gesagt hast, Rita, es bildet Zeitgeist ab, aber da merkt man wirklich, dass diese Avantgarde-Gedanke erstmal in der schwarzen Community waren, die daraus ein Programm gemacht haben. Und das wurde dann kopiert und das wurde dann erfolgreicher als das eigentliche Original. Und wenn man heute Single Life gucken will, findet man das nirgends. Also man kann einzelne Clippies auf YouTube finden, aber es ist komplett aus dem popkulturellen Bewusstsein verschwunden, wie so viele andere Dinge auch.
Naja, verschwunden oder verdrängt worden, einfach aktiv. Ne?
Ja, ja.
Ich, da würde,
so unsichtbar
ich glaube,
gemacht
eher
worden.
Genau. Also ich glaube, ich würde das tatsächlich eher aktiv so sehen, weil das ja, also es ist ja bewusst kopiert worden und es ist ja klar, dass da eine Machtstruktur hintersteht, nämlich eine weiße Machtstruktur. Also man kopiert das sozusagen als weiße Serie für weiße Frauen.
Mit viel mehr Geld.
Mit viel mehr Geld.
Ja.
Und da steckt eine Machtstruktur hinter und man bedient sich sozusagen ohne Referenzierung an dem, was eben schwarze Vordenkerinnen schon produziert haben, auch mit viel größeren Hürden belegt war und verdrängt es dann sehr bewusst aktiv als Konkurrenz in den Hintergrund. Und was ich halt wirklich krass finde, ist, dass man es nicht credited und wenn ich mich recht erinnere, auch schwarze Personen bei Sex and the City. Also ich erinnere mich da
zwei.
Jetzt.
Zwei.
Ja.
Und zwar, ich habe jetzt den Namen des Schauspielers leider vergessen. Samantha hat eine Affäre mit, ich glaube, ich weiß nicht, ob er Musikproduzent ist.
Oh ja.
Das ist auch
ganz
problematisch.
Also Klischee.
Ja, ist auch deswegen.
Und
ganz,
seine Schwester.
Ganz
aber Moment, ihr seid jetzt in den neueren
nein.
Folgen.
Nein. Nee? Das ist im Original noch, ja. Weil das war nämlich eine ganz.
Ich habe Hausaufgaben gemacht.
Das ist eine ganz unangenehme Episode, weil die Schwester von dem Musikproduzenten, mit dem sie da diese Kurztändelei hat, auch so der klassische Stereotyp Angry Black Woman ist, die ihr dann im auch mehrheitlich schwarzen Nachtclub sagt, du gehörst nicht hierhin und mein Bruder, meine
soll keine weißen Frauen daten und da wird daraus so ein krasser Aufreger gemacht, wo man sich denkt so, ja, also.
Ah, das heißt, da wird das Tophaus hier Rassismus gegen Weiße gesponnen.
Ja, also genau so in dem.
Genau, und dann, das war nämlich eigentlich eine Rolle, die dann ursprünglich dem Schauspieler angeboten wurde, der dann später Mirandas längere Beziehung
das
Dr. Robert, der quasi
Ihr Nachbar,
genau, mit
und
dem sie dann
und die gucken immer eine Serie, in der das Gleiche thematisiert wird. Das erste, zweite, dritte Bühne.
Mini und
Wie heißt es
Mimi
denn
und
noch?
Jules oder
ja,
so?
Genau, Mimi und Jules. Das ist auch
Jules
so
und Mimi, ja genau.
Jules
so.
Und Mimi,
Jules
jetzt
und
haben wir
es. Und das sind aber auch Weiße, ne? Also
nein. Achso. In der Serie ist es nämlich auch eine weiße Frau mit roten
in
Haaren,
Hamster
genau
Chief.
Wie Miranda, die dann was mit ihrem Nachbar anfangen
und
erst durch
diese
Fiktionalisierung denkt
ja.
Miranda, oh, mein Nachbar, mit dem könnte ich ja was anfangen. Also sie brauchte quasi eine Serie, um drauf zu kommen, dass sie
und
was mit einem schwarzen Mann haben
Und auch da ist dann noch so ein Moment, den ich beim ersten Sehen
richtig übel.
Als Teenie tatsächlich in meiner sehr weißen Bubble gar nicht verstanden habe, auch in der deutschen Übersetzung nicht verstanden habe, denn es geht dann darum, weil Robert will eines der Apartments kaufen in dem Haus und dann gibt es so ein Co-op-Meeting und Miranda will halt unbedingt, dass er einzieht, weil sie ihn sehr hot findet und dann sagt sie zu den anderen, weil dann einer sagt, na, aber die jungen Leute, die haben doch immer so viele Partys und so viele Frauen und dann sagt sie, ich glaube, wir wissen alle, was hier nicht gesagt wird und dann sagt Carrie, also und meint damit, ihr seid rassistisch und dann sagt Carries Voice-Over, was nicht gesagt wurde, war, dass Robert heiß und Miranda horny war und ich habe als Teenie überhaupt nicht gerallt, was Miranda jetzt hier eigentlich sagen will.
Warum machen halt, die sowas? Verstehe den
das
Move überhaupt
das war
zu
der
nicht.
Zeit, ich mache eher kurz, ja. Normal.
Ja.
Das war das, was dran war, es überhaupt zu thematisieren. Das fand ich damals absurd, weil ich mir vorgestellt hatte, in der großen, weiten Welt ist es normaler, dass Menschen jederlei Couleur, sowohl charakterlich als auch äußerlich, zusammenkommen. Und dann war das gar nicht der Fall. Und offensichtlich war der Diskurs eben noch nicht so weit, sondern noch in Baby-Steps unterwegs dazu, irgendwas zu thematisieren.
Und der Schauspieler, dem hatte man nämlich diese Rolle des Clubbesitzers, des Musikproduzenten angeboten. Der hat sie aber abgelehnt, weil ihm das zu stereotyp war. Und hat dann quasi ein paar Jahre später zugesagt.
Toll, dann war er der Arzt bei einem erfolgreichen Basketballteam.
Ja.
Entschuldigung. Ich habe Hausaufgaben.
Wir lassen, schwarze Menschen, schwarze Männer kommen vor, weil sie natürlich auch nicht in direkter Konkurrenz zu den weißen Ladies laufen, sondern in dieser sexualisierten Variante. Ja. Wir können den schwarzen Körper zeigen und horny finden und sie sind
vor allem dann
Sexobjekte, aber auch keine Love Interest in dem Sinne, keine Partner, sondern sie sind einfach, heute würde man sagen Fuckboys.
Kann ich was zu Männern fragen?
Ja. Immer.
Also, das habe ich Nora schon im ersten Teil gesagt. Ich rede ja mit Menschen im Vorfeld dieser Episoden, die immer schlauer sind als ich. Und als ich lang geredet hatte, kam die Rückmeldung, Rita, Männer haben auch Sex in der Stadt. Habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Kommen Männer davor? Und wir hatten schon gesagt, wir würden uns eigentlich eine analoge Serie mit 4 Männern die erste Bühne, zweite Bühne spielen und miteinander reden, durchaus anschauen. Ich finde, dass Männer bei Sex and the City seltsam, du hast jetzt Fuckboy gesagt, ne? Also auch seltsam Stereotyp vorkommen.
Das sind halt so Archetypen. Und ich glaube, das Problem dabei wäre, weil das quasi das in Anführungszeichen Revolutionäre
also
war.
Also es gibt es. Das heißt, die Serie heißt Looking, aber es sind schwule Männer.
Ja,
haben auch
Gefühle und sprechen drüber.
Genau, also wir reden hier vom heterosexuellen Cis-Mann.
Ja, genau. Und da war ja das eigentlich Revolutionäre in der Wahrnehmung an Sex in the City, dass hier halt quasi das, was gesellschaftlich positiv besetzt ist an Dating-Verhalten, wie man Sex hat für Männer, dass das jetzt weiße Cis-Frauen machen.
Ja.
Deswegen fände ich quasi eine Serie, die dasselbe macht, aber mit Cis-Männern irgendwie weniger interessant, weil das da ist halt quasi.
Nee, da gibt es dann auch den Rollentausch. Also das sind weiße Cis-Männer, die sprechen dann über ihre Gefühle es und so.
Geht
ja,
doch
das
um
ist dann
Begehren.
Die Frage, Nora, wer soll das Begehren schreiben können?
Also ich kenne ein paar, die können.
ChatGPT, ja.
Nee, das gerade nicht. Das ist ja gebiased, ChatGPT.
Ja, wenn es um Begehren geht, ist das, glaube ich, dran. Ist auch feministisch dran.
Ja, also ich würde nämlich auch sagen, also wenn wir sozusagen einen Shift wollen in eine andere Richtung, in der Männer Vorbilder haben, in der andere Männer zum Beispiel über Begehren sprechen, über Gefühle, über Liebe, vielleicht auch über ihren Wunsch nach Care und Care-Arbeit, das soll es auch geben. Wir reden nicht darüber, aber es gibt ja die Männer, die gerne Care-Arbeit machen, die das auch interessiert, die da Bock drauf haben. Wenn es da sozusagen eine umgekehrte Serie gäbe, die genau das in den Mittelpunkt stellt für Männer, das, was ja typischerweise oder was wir typischerweise Männern ja nicht zuschreiben oder zusprechen, dann wäre das ja schon eine Serie, die ich sehen wollen würde, weil mich das interessiert, weil das ist etwas, das gesellschaftlich erstmal so nicht stattfindet und auch wenig abgebildet wird, mit Ausnahmen.
Obwohl ich jetzt, also ich würde schon sagen, da würde ich tatsächlich kurz zumindest eine kleine Lanze brechen, dass es vor allem gegen, also es gibt ja schon wiederkehrende Männerfiguren, die auch jetzt, ich sag jetzt mal, über so reine Archetypen Charakterisierung hinausgehen, was glaube ich auch mit einer der Gründe dafür war, warum jetzt diese Neuauflage teilweise für so Empörung gesorgt hat, weil da eben vor allem einem der Charaktere so rein erzähltechnisch ziemlich übel mitgespielt wird, was auf der Basis der Beziehung, die uns vorher 6 Staffeln lang erklärt wurde.
Sag mal kurz, wenn du weinst.
Stocher im Dunkeln.
Ich
das
auch.
Steve zum Beispiel.
Ah, okay.
Also in der, vielleicht kurz für diejenigen.
Mirandas Ehemann.
Genau, Mirandas Ehemann. Und Miranda ist in ihrer Ehe nicht mehr glücklich. Und die Plotline finde ich an sich auch völlig machbar. Nur die Art und Weise, wie diese Ehe dann aufgelöst wird und wie sie mit ihm umgeht Und eine Zeit lang ist dann irgendwie auch, da war ich mir nicht sicher, ob ich das falsch verstehe oder ob es wirklich so gemeint ist, dass Steve hört irgendwie schlechter und der Schauspieler hat auch, glaube ich, selber
Hörgeräte? Cochlea-Implantate?
Ja, genau. Also er hat
eine Hörschwäche.
Er hat eine Hörschwäche, genau. Und aber es war so ein bisschen so der Running Gag eine Zeit lang, wo ich so dachte, soll das jetzt, also ich habe es so verstanden.
Also dass es so ein bisschen ableistisch ist, dass es sich lustig macht darüber.
Er hört nicht mehr gut, er sitzt da so, also ich formuliere jetzt, wie es bei mir ankam. Miranda ist super horny und Steve will aber nur Eis essen und hört nicht mehr gut und sitzt wie so ein kleiner Opa hier auf der Bank. Also es war so Steve, der ja sowieso schon so leicht trottelcoded ist.
Er war ja immer unterlegen.
Also immer unterlegen, immer klar. aber es war dann, also es war mir unangenehm.
Ja, ich fand das auch unangenehm, aber es ist ja auch ein feministisches Thema. Ich mache da oft Witze drüber. Schöne Grüße an die Männer, die mit mir zu tun haben. Das ist ja eine mit Augenzwinkern empfohlene Sache an Frauen ist, to marry down. Also ne? Wenn du Karriere machen willst, brauchst du einen Mann, der die Care-Arbeit macht, wenn du denn eine heteronormative Beziehung führen willst, in Kleinfamilie. Da würde ich ja nochmal drüber sprechen wollen, aber das ist nur eine Fußnote. Dieses Marry Down hat, glaube ich, da seinen Niederschlag gefunden in der Beziehung.
Was mich eher irritiert hat, war, weil das war ja auch einer der, das war ja auch einer der Plotpoints in einem, ich glaube, im ersten Film, dass Steve so einen wahnsinnig hohen Sexdrive hat und deswegen fremd geht, weil Miranda ist irgendwie gestresst und hat nicht mehr so viel Lust. Und es wurde nicht erklärt, warum jetzt kurze Zeit später Steve also plötzlich anscheinend über gar keinen Sexdrive mehr verfügt und Miranda quasi komplett sexuell frustriert wurde, sexuell frustriert ist, während eine Sache, die immer klar war vorher, war, Steve hatte nie Probleme irgendwie.
Der war immer bereit.
Der war immer bereit, sehr erfahren und extrem gut im Bett. Und das hat nicht zu der Art und Weise gepasst, wie es jetzt in dieser Neuauflage dargestellt wurde. Also es schien mir,
dir fehlt was in der Erzählung.
Er alles verlernt, was er vorher konnte. Es gibt so eine Szene,
männliches Klimakterium, der arme Mann.
So eine Szene, wo er versucht, sie zu fingern, und aber auf so eine sehr trottelige Art und Weise. Und dann ist sie extrem abgeturnt. Und wo ich dachte, wer bist du?
Aber ist das nicht, weil ihr Begehren sich inzwischen auf was anderes richtet?
Ja, ich glaube, was damit abgebildet werden sollte, vielleicht also mehr oder weniger gelungen oder nicht, ist, dass eben auch Begehren und Sexualtrieb was ist, was in Wellen verläuft.
Und das finde ich auch total
logisch. Und ich glaube auch, das fand ich eigentlich einen guten Versuch, sein Klimakterium, das ja real ist. Also,
sein was?
Also er kommt auch in die Andropause.
Ach so.
Also es gibt die Menopause, gibt es auch die Andropause, was ein gesellschaftliches Tabu ist, was häufig auch einhergeht mit eben so Themen, die unsexy sind, wie Blasenschwäche und extrem verminderter Sexualtrieb.
Aber dann hätte man das irgendwie,
aber die Fingertechnik verlernt man doch darüber nicht, oder? Nein, aber er hat vielleicht auch einfach, er hat jahrelang für diese, aus seiner Sicht jetzt, Göttin gefingert und jetzt hat er halt nicht mehr so viel Bock dazu und ich glaube, das ist,
also ich glaube, also wie gesagt, ich finde auch an sich quasi das, was passiert, spannend, ich finde nur die Umsetzung sehr unbefriedigend, also
da habt ihr ja was gemeinsam, du.
Ja.
Den habe ich mir gespart, Nora. Mann, ey.
Das, ich.
Als ob Nora jemals an einem Witz vorbeigehen würde.
Ja, ich lerne das hier. Ja. Selbsthilfegruppe.
Rita, wenn du einen siehst, springe sofort darauf.
Das ist eine Karlauer Selbsthilfegruppe.
Ja. Schnapp ihn dir. Ja.
Nein, aber das ist ja auch was, was vielleicht mehreren Erzählsträngen gemeinsam ist, dass man was vermisst. Ihr hattet eingangs ja dieses Sequel thematisiert und ich hatte auch das Gefühl, jetzt wird so mit der Holzhammer-Methode ein bisschen Diversität reingeholt und ein bisschen mehr kritische kritisches Weißsein, weil das sein muss und dran ist, aber es ist nicht so auserzählt, dass man es authentisch fände.
Also dann hätte ich mir eher gewünscht, sie hätten The Single Life nochmal irgendwie in die Streams
also
gespielt.
Also ich würde ein Aber anhängen wollen, weil wir müssen uns überlegen,
müssen
für wen es. Nein, also ich glaube, es ist super einfach, aus unserer Perspektive extrem viel an, ich will immer ins Who It Is, aber wie heißt der?
Just Like That.
Ja, also es ist extrem.
So It Is, finde ich auch. Ja.
So ist es, lebt damit. Ja. Auf Deutsch heißt es.
Also, so ist es.
So funktioniert mein Gehirn. Es ist einfach nur, okay, mehrere völlig belanglose Wörter aneinandergereiht, die irgendwas Poetisches aussagen.
Ja, Anglizismen sind meistens so.
Also,
das ist aber wir
auch
hatten
einfach
viele
kein
davon
Titel,
schon.
Über die Lippen. Ob es jetzt And Just Like That oder And So It Is heißt, es ist Jacke wie Hose. Jedenfalls, was ich sagen wollte, es ist super einfach. Aus unserer, ich sag's jetzt mal, Woken Bubble extrem viel daran auszusetzen zu haben und darauf rumzukauen, das zu zerpflücken und zu sagen, ja, hätte man, und ich weiß auch, Leute haben sich zu Recht extrem über den Charakter von
Jay
aufgeregt und ja, es ist alles, es ist holzhammerartig auf jeden Fall. Aber was irgendwie diese Serie leistet, ist, dass es geguckt wird von Frauen auch, die älter sind als wir, der Generation, unsere Mütter, die damals auch schon Sex and the City geschaut haben und die dann tatsächlich zum ersten Mal in Berührung kommen mit, was, warum lachst du?
Die Vorstellung, dass meine Mutter
Nein, aber es ist
ich würde
also,
sagen, nein. Meine Mutter
nein.
Wir sind schon altersmäßig, glaube ich, am unteren Rand der Zielgruppe. Und die Tatsache, dass dadurch sowas wie so Gender Fluidity, Non-Binary People und so weiter in so einer großen Produktion irgendwie dargestellt wird, ohne dass das was ist, was dann so super krass erklärt werden muss, sondern diese Charaktere, egal wie holzschnittartig sie sind, das hat ja zum Beispiel Sex in the City auch, das hattet ihr in der ersten Folge auch schon ein bisschen thematisiert, auch mit klar, es war immer reduziert auf den schwulen besten Freund, aber es gab halt irgendwie queeres Leben, was nicht nochmal gesondert erklärt werden musste, was einfach Teil dieser Community war. Und das ist schon was, wo ich sagen muss, auch wenn mich die Umsetzung jetzt nicht anspricht, aber ich sehe darin auf jeden Fall einen Mehrwert, weil es so den Horizont für diese Generation, die ja also gleich ist mit der Generation der Schauspielerin, also quasi 50 plus, ne? Was, glaube ich, was erzählt, was eben an anderer Stelle noch nicht so Teil von den Medien sind, die konsumieren.
Das stimmt. Ich hatte, und das ist jetzt überhaupt nicht repräsentativ, sondern ich habe das lediglich aus meinem Doomscrolling durch sämtliche Tweets und Hashtags mir erschlossen, dass, weil es teilweise so holzschnittartig war, auf eine Art und Weise, die irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sind wir es im Original mehr gewohnt und deswegen stört es da nicht mehr so. Aber es war teilweise, fand ich, einfach erzähltechnisch nicht gut gemacht, auf eine Art und Weise, die man sehr leicht hätte irgendwie anders erklären können. Und deswegen, das ist quasi mein Kritikpunkt, hatte es, glaube ich, oder hat es zumindest bei einem Teil der dieser Altersgruppe dann so eine Abwehrreaktion zur Folge gehabt, was dann so in die Richtung geht wie, es ist ja, muss ja jetzt alles woke sein.
Ah, also
weißt du, was ich meine?
Genau, das heißt, du hast sozusagen diesen Social-Media-Diskussion verfolgt und da haben ganz viele aus der Zielgruppe, von der Rebecca gerade geredet hat, gesagt, okay, wir finden es aber gar nicht so geil. Das hat dann sozusagen so eine Abwehrreaktion hervorgerufen.
Ja, was natürlich auch problematisch ist, weil da steckt ja dann auch ganz viel drin im Sinne von, was dann so in die Richtung geht von, ja, queeres Leben ist okay, aber so nach dem Motto, reibst uns jetzt nicht so sehr unter die Nase. Aber ich glaube, weil es halt um Charaktere ging, zu denen ganz viele im Publikum halt ja nicht nur eine Beziehung haben, sondern auch so Identifikationsmuster aufgebaut haben, dass gar nicht mal unbedingt die Plotline, also dass Miranda jetzt queeres Begehren für sich entdeckt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat, also sie bezeichnet, benennt das ja irgendwie gar nicht näher, wie sie sich jetzt positioniert. Was ja auch neu ist, dass das irgendwie nicht dann automatisch kategorisiert werden muss. Aber dass die Art und Weise, wie der Charakter quasi damit umgeht, entweder in der Motivation her nicht deutlich genug wird, warum sie auf bestimmte Dinge so reagiert, wie sie reagiert, sodass es quasi wenig Sinn ergeben hat, selbst dafür, dass man natürlich in so einer Reaktion nicht irgendwie logisch.
Das ist zu holzschnittartig und zu.
Ja,
mehr,
und dass es quasi dem Charakter nicht wirklich gerecht wird.
Das, genau, und das ist eine Frage, die ich mir nämlich stelle. Wer hat diese Fortsetzung geschrieben eigentlich? Also sind das Autorinnen und Autoren gewesen aus der Altersgruppe der Leute, die erreicht werden sollen? Oder sind das junge Autorinnen und Autoren gewesen, die sich vorstellen sollen, wie ihre Mütter jetzt sozusagen darauf reagieren? Weil ich glaube, dass das mitunter einen Unterschied macht. Also ich stelle mir vor, ich habe in den 90ern Sex and the City geschrieben. Ich habe ja eine ganz andere Wahrnehmung, ein ganz anderes Verhältnis zu den Charakteren, die ich geschrieben habe, als wenn ich jetzt sozusagen aus einer anderen Welt, ne, retrospektiv auf diese Welt gucke und dann die Fortschreibung machen muss. Das fände ich irgendwie eine spannende Frage zu gucken, wer hat es eigentlich fortgeschrieben, in welcher Lebensrealität leben diese AutorInnen und wie gucken die auf diese Charaktere?
Also es ist immer noch, ich glaube, die erste Staffel ist ja von Darren Star, glaube ich, geschrieben. Ich hoffe, er heißt Star mit Nachnamen.
Ja, ja.
Ich glaube, ja. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, habe mir den Namen aus einem anderen Sex in the City Recap Podcast, die reden immer von Daddy MPK, Michael Patrick King. Deswegen habe ich ihn nur als Daddy MPK abgespeichert, was aber einer Erklärung bedarf. Und der ist, soweit ich weiß, ein weißer, schwuler Mann, quasi auch der Generation dieser Protagonistin. Mhm. Der schreibt nach wie vor manchmal ganze Episoden, manchmal Teile. Jetzt wurde aber gesagt, dass man versucht hat, den Writers' Room zu diversifizieren. Also, dass man auch nicht nur weiße AutorInnen da drin sitzen hat.
Was übrigens was ist, was in den Filmen, also zwischen den beiden Serien gab es ja zwei Filme und da sieht man ganz eindeutig beispielsweise Carrie heuert sich eine Assistentin an, Louise aus St. Louis. Und das ist einfach der Inbegriff einer schwarzen Frau, die komplett von weißen Menschen geschrieben wurde.
Mhm. Jennifer Hudson spielt sie,
genau.
Ne?
Genau. Ja. Also sie spielt sie gut mit dem, was ihr zur Verfügung steht,
was
aber
nicht viel ist.
Nein, es ist einfach.
Sie tut ihr Bestes.
Gar nichts und das ist auch viel schneller. Also ich finde, teilweise sind Teile der Filme viel schneller gealtert als die ursprüngliche Serie.
Mhm. Aber das, ich finde das tatsächlich interessant zu gucken, wer schreibt das? Also wer schreibt das, wer hat da die Deutungshoheit und auch die Erzählhoheit über das, was erzählt werden soll und wie ist sozusagen, also wie gucken diese Menschen, die das schreiben, auf ihre Zielgruppe und auch auf diese Charaktere? Und deswegen finde ich es total strange, dass natürlich ein Mann diese Serie schreibt, ja, und dann auch, ja, wie dann auch die Themen gesetzt werden. Also mir scheint da vielleicht was nicht ganz kongruent zu sein.
Ich hatte, das war quasi ein zweiter Kritikpunkt an manchen Elementen dieser Neuauflage, der mich sehr gestört hat, vor allem auch was Carrie angeht. Ich habe das Gefühl, dass vor allem bei Sarah Jessica Parker in dieser Neuauflage nicht nur, aber vor allem bei ihr quasi die Schauspielerin, weil sie natürlich wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit als Synonym mit ihren Charakteren wahrgenommen werden, versucht haben, auch jetzt wahrscheinlich in der Retrospektive, wie ist die eigentliche Serie gealtert, bestimmte Teile ihrer selbst quasi mehr in den Figuren wiederzusehen. Sarah Jessica Parker, Beispiel, ist in der Neuauflage eine hochgradig politisch interessierte, sehr belesene Frau, die irgendwie mit immer mit den neuesten Avantgarde-Romanen durch die Gegend läuft. Das
aber mit Hüftproblemen.
Ja, aber also
immerhin.
Fände ich, wäre ja okay als Charakterentwicklung, aber das, also dann muss ich aber irgendwie verstehen, wie das passiert ist. Weil Carrie,
ist doch klar,
gibt Scheiß
Sex
auf Literatur und für Politik interessiert sie sich sowieso gar nicht. Und ich glaube, die einzige Folge, in der Politik vorkam, ist die Folge, weil Carrie datet ja im Original einmal den Politiker. Der Typ spielt übrigens in jeder Serie Politiker oder Mitglieder einer Politiker-Dynastie. Der hat so, es ist sowieso ein bisschen so Kennedy-Neuauflage-Gesicht. Mhm. So.
Ich finde immer, dass der aussieht wie in diesen römischen Münzen, wenn die so im Profil.
Ja, der hat so was leicht Cäsarisches.
Ja, ja.
Und er spielt auch in Desperate Housewives, spielt er Gabys zweiten Ehemann.
Ach Gott, die Serie habe ich völlig Politiker verdrängt. Das habe ich geguckt übrigens.
Oh, ich hab's
ja,
geliebt.
Weil so urbanes Hausfrauenleben, da
genau,
hast du geguckt, das Leben, dem du entkommen
genau,
konntest.
Genau, wo ich dachte so, puh, ey. Wie das mir das wirklich, es war wirklich so.
Aber und da reden sie kurz darüber, ob sie wählen. Und ich habe vergessen, wer es sagt. Irgendjemand sagt, ich wähle den, der am besten aussieht.
Yeah.
Und dann sagt Samantha, der Präsident muss fickbar sein, weil guck dir Nixon an. Niemand wollte ihn ficken, deswegen hat er uns alle gefickt.
Was als Gott. Punchline
tatsächlich
schon auch,
also gar nicht so
Theoriebildung
ist
0.0.
angesichts von Nixons Biografie und seinen permanenten Minderwertigkeitskomplexen, ja. Auch wenn ich bezweifle, dass das damit gemeint war. Aber also insofern, ich verstehe, warum man das da rein, warum sie das da reinschreiben wollten, aber es macht halt für den Charakter wenig Sinn, ohne dass man uns zeigt, warum dieser Wandel
ich
da
glaube,
jetzt
die Ehe
ist.
Hat sie politisiert. Weil
Mr. Big ein Raubtierkapitalist ist?
Ja, also das ist, was ich irgendwie
das ist
interessant
eine Hypothese.
Finde. Das war ja, uns wurde die ganze erste Serie durch, ja, suggeriert, Carrie ist auf der Suche nach, also sie hatte ja Mr. Big und das war the one and only, das war ihr Prince Charming und es ging nur darum, wie sie dann irgendwie mit dem zusammenkommt und unterwegs haben alle anderen auch dann ihren Partner fürs Leben gefunden. So, also das fand ich allerdings extrem enttäuschend, weil ich dachte, wenn man eine Serie über Single Life und Dating machen will, dass die am Ende alle quasi unter Dach und Fach waren und somit nicht mehr gefährlich und nicht mehr wie so sexual active women dann draußen, also die waren am Ende alle in der heteronormativen Ehe angekommen und
toll.
Genau, das war, die waren alle, ja, in ihrem, jedes Töpfchen hatte sein Deckelchen gefunden und ich frage mich, vielleicht weiß eine von euch da mehr, aber ob dieses in der zweiten Serie jetzt, in der neuen, wurde ja Chris North, Mr. Big, direkt am Anfang stirbt er an einem Herzinfarkt.
And just like that, he died.
Genau. And so it is. And so it is.
Auch das einer meiner Kritikpunkte.
Aber warte mal, kann ich das kurz ausführen?
Ja, ja.
Weil parallel dazu ja rausgekommen ist, dass der Schauspieler ja auch problematisch ist. Ja?
Sexuelle Belästigung
genau.
Und so weiter.
Und dann just like that ist er dann verstorben und dann wurde das aber zum Anlass genommen, was ich wiederum ganz interessant war, dass Carrie sich gefragt hat, ob das denn wirklich die ganze Zeit über, die letzten 20 Jahre ihres Lebens, ob sie sich das vielleicht nur eingebildet hat, dass Mr. Big the one and only ist. Also
da muss ich widersprechen. Das hat mich tierisch aufgeregt, dieser Moment.
Okay.
Weil das ist ja quasi in der, wäre das wirklich so eine Dekonstruktion,
ja,
würde ich dir zustimmen. Spannende Idee. Was kommt dabei raus? Was es aber ist, Lover Nummer 1 ist gestorben. Deswegen muss jetzt Aiden in einer sehr eng geknoteten Barberjacke plötzlich wie so ein Jumpscare auftauchen und deswegen fragt sie sich, habe ich mich doch vielleicht aus der, weil es gab ja, es wirkt so, als hätte es nur zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder muss Big heiraten oder Aiden heiraten. Habe ich vielleicht doch den Falschen genommen? Und
Ja, aber wir alle kennen doch diese Männer, die uns
was ist ein, Entschuldigung, was ist ein Jumpscare?
So ein Jack aus der Box,
so,
wie heißt das?
So ein Typ, der so...
Nein,
kein
so
Exhibitionist.
In positiv heißt es Deus Ex Machina und kommt aus dem griechischen Theater.
Okay, ja, das kenne ich.
Also quasi ein im Horrorfilm so ein Buh-Moment, wo du dich erschreckst. Ich habe mich tatsächlich erschrocken, was aber auch in seiner Jacke lag, als er kam. Also die ist wirklich bis unter das Kinn zugeknöpft und er hat noch so ein Taillengürtel, der ganz, jedenfalls, das hat mich tierisch aufgeregt. Und ich muss auch sagen, ich fand es sehr unlogisch, auch das eine Kritik am Writers Room, dass, ich glaube, sie sagt es Miranda. Und Miranda, die sich 20 Jahre lang angehört hat, Mr. Big, Mr. Big, Mr. Big, sagt nicht, bitte? Wie bitte? Ist es dein Ernst? Was geht gerade in dir vor? Sondern sie sagt nur, Und dann gehen sie weiter, als wäre nie was gewesen. Was big a big mistake? Und ganz kurz Fußnote noch, weil, Carrie sagt, and just like that, Big died. Sie sagt, nein,
John.
Carrie würde niemals schreiben, and just like that, Big died. Sie würde schreiben, and just like that, Big was gone. Ich so dachte, ich weiß, es ist extrem krittelig und pingelig, aber ich fühlte mich unbefriedigt.
Ich bin ja froh, dass ihr jetzt picky seid, wo mir eben gesagt wurde, ich soll mal nicht so picky sein. Nein, das ist ja richtig. Völlig richtig,
ich war
dass
empört.
Wir aus einer sehr informierten Blase heraus sprechen, das sollte man
aus
wissen.
Aus einer leicht besessenen Fanperspektive.
Ich meine erste Frage an dich ganz am Anfang wäre gewesen, warum hast du das so oft geguckt? Aber gut, egal. Dann beantworte die.
Also ich fand tatsächlich tröstlich, dass zumindest bis zur letzten Episode man das Gefühl hatte, es ist auch okay, wenn du nicht den einen findest, obwohl es natürlich sich sehr viel darum dreht, sondern du kannst auch, weil das wurde ja immer wieder, man kann argumentieren, es ist nicht konsequent durchgeführt,
gar nicht.
Aber es kommt immer wieder vor, quasi die Idee, die ja auch Friends, glaube ich, so appealing gemacht hat für viele Leute, dass du musst nicht in einer Liebesbeziehung deine Familie finden, sondern du kannst auch als erwachsene Person dir über Freunde deine eigene Familie.
Ja, das nimmt ungefähr ein Promille dieser Serie ein und das ist mein Aufreger, weil ich, wenn ich sowas schaue, was nicht gezeigt wird, auch. Und natürlich war das zu der Zeit nicht dran in der Form. Ich finde auch, dass es Befreiungsmomente hatte, weil es Dinge gezeigt hat, die uns nicht selbstverständlich waren, aber gezeigt wird nicht, dass sie eigentlich in anderen Beziehungen leben, dass sie eigentlich eine Kritik des Romantikideals vollziehen müssten. Gezeigt wird nicht, dass es immer noch ein Monogamie-Diktat gibt, egal ob queer oder nicht. Gezeigt wird nicht, dass Urbanität mit Konsumismus zusammenhängt und zwar ganz eng. Und das sind alles Dinge, die man gut thematisieren könnte, dass wir in anderen Lebensformen glücklich sind, die, wenn die zusammen im Taxi rumhängen und ablästern. Da machen sie aber auch niemals, nie Gebrauch davon, über das zu reden, was sie eigentlich ausmacht. Sie stabilisieren ihre heteronormativen Beziehungen, indem sie Kritik daran üben, sich gegenseitig dann wieder wohlfühlen, das Ganze durchkauen und nachher glücklicher, als sie vorher waren, wieder zurückkehren können. Und das ist etwas, was ich gerne sehen würde, dass diese Dinge auch entwickelt werden, dass wir jetzt abgeholt werden in alternativen Lebensformen, in denen thematisiert wird, dass wir nicht unbedingt in der Kleinfamilie und in der Paarbeziehung sein müssen, um glücklich zu sein, sondern dass es andere Orte und Momente gibt, die uns Erfüllung schenken. Natürlich gibt es diese Momente, die fand ich dann auch erlösend, aber die auszuerzählen wäre lohnend gewesen, finde ich.
Also du meinst, dass wenn man das auserzählen würde im Jetzt, weil ich glaube in den 90ern,
ich glaube,
also
man
ich
hätte
weiß,
es
sehr
da auch
weg.
Schon erzählen können, dass die in ihren Freundschaften glücklich waren. Es war eigentlich eine Serie über diese vier Frauen und die haben immer nur über Männer geredet.
Aber
warum?
Das ist ja manchmal zumindest auch, also es gibt eine Episode, glaube ich, in der ersten Staffel, wo es Miranda quasi mit der Gruppe Streit hat, weil sie genervt ist, dass immer nur über Männer geredet wird.
Hm. Und ja, die Rothaarigen.
Wir reden über nicht. Na, aber ich weiß nicht, ich finde schon, dass, also über Beziehungen reden, klar sind die alle irgendwie auf der Suche nach der heterosexuellen, monogamen Beziehung, aber über Beziehungen reden ist ja auch schon ein Kern Bonding-Teil von Freundschaften, also generell, oder? Also würde ich aber gar nicht mal sagen, nur von weiblichen Freundschaften.
Aber Rita hat insofern komplett recht, als dass es eine totale Hierarchie der Beziehungen gibt und die Beziehung zu dem Mann ist immer an oberster Stelle, egal wie häufig die sagen, irgendwie hier Sisters before Mister, also sie sagen das nicht, aber das ist so ein bisschen, aber show me, don't tell. Und es ist immer so, dass jede einzelne von denen entweder für einen guten Fick oder aber für the one and only ihre Freundinnen sitzen und stehen lässt.
Aber auch da gibt es zumindest Konfliktmomente, wo das auftaucht. Also beispielsweise, Miranda fällt in der Dusche und ruft Carrie an, hilf mir. Und Carrie, dazu, ich bin sowieso der Meinung, dass meine These ist, Carrie ist eine sehr schlechte Freundin, generell.
Das ist toxische Weiblichkeit, was da passiert.
Also no offense, wenn hier irgendjemand von den HörerInnen sagt, ich bin eine Carrie, aber schwierig.
Das ist der nächste Punkt. Ja, egal.
Schwierig. Nee, bitte, Rita.
Nein.
Doch, hau raus.
Diese Identifikation mit einzelnen Charakteren halte ich, ach, das ist der Comedy geschuldet, das ist witzig, aber eigentlich sind das Aspekte von einer Frau, die im Übrigen noch 4 Millionen mehr Aspekte haben sollte, Klammer zu.
Genau, aber ich glaube, aber deswegen funktioniert die Serie quasi in der Originalform, weil, und das war beispielsweise eine Sache, die ich ganz ulkig fand, es gibt doch, also ich kenne mich mit Horoskopen nicht aus, deswegen sage ich es jetzt wahrscheinlich falsch, aber ich habe schon Leute gehört, die irgendwie sehr into Horoskope sind, dass sie dann sagen, ich bin ein Krebs mit einem so und so Rising oder
Aszendent.
Irgendwie sowas. Und ich habe jetzt in Podcasts, die aus heutiger Sicht das quasi nochmal schauen und auch teilweise aus einer queeren Perspektive schauen und gucken, was ist wie gealtert, was ist problematisch. Da gibt es einen sehr tollen Podcast, große Hörempfehlung von Juno Dawson, And So I Got to Thinking. Juno ist eine britische Transfrau, die das quasi auch aus dieser Perspektive nochmal rekapituliert. Hat, glaube ich, während der Pandemie angefangen damit. Und die quasi sagen, oder die versuchen, das mehr auch in diese Identifikationsfrage mit einzubringen. Also wir alle haben Aspekte von Samantha, Charlotte und so weiter in uns. Insofern fand ich diese Horoskop-Analogie gar nicht so schlecht, weil das sind ja auch so Archetypen und so Schachtelformen, die aber irgendwie was in uns ansprechen, weil es diese einfache Klassifizierung ist, die aber natürlich total alles über einen Kamm schert.
Also meinst du, ich bin eine Carrie mit einem Aszendenten Miranda oder so?
Du bist eine schlechte Freundin, jedenfalls anteilig.
Danke, Rita.
Wenn ich aus der Badewanne anrufe, darfst du sagen, nee, ich habe gerade einen Typen da.
Für diejenigen, die nicht wissen, wie die Badewanne, das musst du jetzt, das können wir nicht nur anteasern, das musst du jetzt kurz zu Ende erzählen.
Carrie schickt dann aber Aiden, ohne das vorher irgendwie anzugehen. Und Miranda ist halt nackt und liegt nass. Also extrem verletzlich auf dem, kann sich nicht bewegen. Aiden macht
geht
das
gar nicht.
Aiden versucht es so gut wie möglich zu regeln, aber unter aller Sau. Und es kommt dann zum Streit, als Carrie dann am nächsten Morgen kommt, sich aber auch nicht dafür entschuldigt, sondern einfach sich auskotzt über irgendwelche Aiden-Probleme, die sie hat. Und dann hat Miranda eine sehr kathartische Reaktion, nämlich sie schreit einfach nur, das ist Bullshit, deine Bagels sind Bullshit, das ist Bullshit, das ist alles Bullshit. Und deswegen, ja.
Okay. Ja, wir waren bei nicht erzählten Freundschaften und ausgelassenen.
Ich wollte eigentlich gerade noch mal kommentieren, wie du darauf reagiert hast. Nämlich, das Geräusch, was Rita gemacht hat, war begleitet von zwei in die Luft gestreckten Mittelfingern.
Du hast den Burger gemacht. Du hast den Burger Doppel-Stinkefinger gemacht. Nur nicht so auf einen Anrufbeantworter.
Der kam später auch in einer anderen Serie noch vor.
Ja.
Lauder Milk. So. Ja, wie dem auch sei. Ich glaube einfach, dass das tatsächlich auszuerzählen wäre, das kann man jetzt nicht etwas vorwerfen. Ich werfe ja auch einem Buch nicht vor, was es alles nicht entwickelt hat an Plotlines, das wäre ja auch irgendwie komisch. Aber da wir das Ganze ja schon auf eine Ebene gehoben haben, die eine Thematik bespricht und nicht nur die Serie selbst, wäre das, glaube ich, hier Konsens, ne? Dass wir sagen, also die Beziehungsformen wären nochmal neu anzugucken und vielleicht auch anders zu wertschätzen. Das war auch eins so meiner Ergebnisse, nachdem ich länger drüber nachgedacht habe. Und das zweite war dieses Thema mit der Urbanität. Mhm. Also New York versus Erkenschwick.
Aber auch das fällt uns eigentlich ja nur deswegen auf, beziehungsweise wir kritisieren es deswegen heute immer noch oder es bedeutet uns immer noch was, dass wir es kritisieren, weil es einfach so wenig Alternativen dazu gibt.
Ja, sag
also
ich ja.
Jetzt
wir brauchen
gibt
die
es
Narrative.
Immer mehr, aber damals war es das und das habe ich häufiger erlebt. FreundInnen von mir machen zum Beispiel ein Theaterstück, was so vignettenartig funktioniert, wo sie so Versionen oder Formen des weiblichen Leidens auf der Bühne verkörpern und das sind zwei wahnsinnig vollgepackte, super anstrengende, aber sehr intensive Stunden, aber es vergeht keine einzige Vorstellung, wo nicht zum Schluss dann jemand kommt und sagt so, ja, aber ihr habt das da und darüber nicht gesprochen und das ist halt der Punkt, dass es gibt so wenig Räume, wo Freundschaften unter Frauen, Freundschaften unter nicht männlich gelesenen Personen überhaupt das zentrale Thema ist, dass es einfach auch in der Natur der Sache liegt, vor allem wenn man es in so einem sehr privilegierten Upper-Class-Milieu setzt, was, also das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel super gerne aber auch trashy, so Bridgerton und so Sachen gucke. Ne? Mhm. Also es,
Bridgerton
im Gegensatz,
hab ich auch mal geguckt.
Ja, aber im Gegensatz zu dir, Nora, gucke ich das an und finde das irgendwie schön. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das aspirativ finde im Sinne von, ich projiziere mich da hinein, aber es ist so, wie man auf Englisch sagen würde, so easy on the eye. Also das geht so.
Bei Bridgerton habe ich damit auch kein Problem. Es, also, aber weil es mich
aber
in einer anderen Lebenswelt abholt.
Zu weit entfernt ist, genau. Aber, aber wenn man halt eine Geschichte in so einem Milieu dann setzt, dass dann gewisse Dinge unter den Tisch fallen, ist auch klar. Und ich glaube, hätte es mehr Alternativen gegeben, hätte es viel mehr Frauen auch in Writing Rooms gegeben und viel mehr Minoritäten in Writing Rooms gegeben. Wir sehen das ja jetzt, ihr habt in der letzten Folge auch über Sex Education gesprochen.
Yeah.
Heartstopper ist auch so eine Serie, die einfach wunderbar ist, die krasse Themen anpackt, aber auf eine Art und Weise, wo man sich aufgehoben fühlt, wenn man das Gefühl hat, die Leute, die das schreiben, die wissen auch, was sie da machen. Und bei Sex and the City fummeln sie es halt manchmal. Also da wird irgendwie was angepackt, gerade jetzt in der neueren Version, aber es ist so halbgar oder präpotent. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass ich glaube, auch wenn du sagst, auf Social Media, man muss ja auch gucken, wer diskutiert auf Social
Media.
Natürlich,
ne? Das ist ja nicht,
also das sind auch nicht unsere Mütter. Also deswegen.
Nope. Nein, ernsthaft.
Ja,
glaube ich, dass das erfüllt schon auch eine Funktion.
Ja, und ich finde es auch, ich finde auch den Impuls zu sagen, okay, wir haben viele Sachen sehr falsch gemacht und wir wollen das jetzt irgendwie nicht einfach so stehen lassen, sondern wir wollen das so gut korrigieren, wie es eben möglich ist innerhalb dieser Welt, die wir gebaut haben und wir machen auch richtig viel Kohle damit.
Ja.
Rebecca hat gerade die
also, sie machen es jetzt nicht, weil sie die
nein,
Geschichte
sie
korrigieren wollen,
nein,
sondern sie
aber ich
weil sie
so,
richtig fett Kohle
dafür
ja
auch
kriegen.
Einfach dasselbe weitermachen können.
Ja.
Ne?
Na, nee. Das glaube ich nicht. Mm-mm.
Nee, ich glaube, auch da sind wir drüber möglicherweise.
Rita,
oder?
Was meinst du? Hätte man jetzt einfach ohne...
Hätte man halt einen Shitstorm riskiert.
Ja, ich glaube, das hätte...
Denke
das,
ich. Ich ja, kenne mich ja. nicht aus.
Aber ja. ich sag mal so, sie packen auch bestimmte Themen an, wo ich sage, also ich würde sagen, ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise die Serie auch ohne, dass sie zum Beispiel eine Figur wie Che dabei haben, gut funktioniert hätte. Also die, ich sag jetzt mal, die...
Die Arme muss ja auch sämtliche Queerness auf sich vereinen.
Komplett. Ja, das ist komisch, ne? Dass dann irgendwie diese eine queere Person sozusagen alle Charaktereigenschaften auf sich vereinen muss und man sich sozusagen
die
den
muss
Luxus
auch
leisten.
Uneindeutig
nee,
sein.
Moment, ihr
Nein.
tut da ein bisschen Unrecht, weil Charlotte
ja,
ist
Rockers
auch nicht
auch
binär,
nicht binär
und betrachtet die ganz aus einer Teenie-Perspektive,
ja.
was auch, also ich muss sagen, die Teenies in der Fortsetzung sind gar nicht so verkehrt geschrieben.
Auch Lilly?
Ja, die
Lilly, die ihrer Vögel Mutter dann anruft und sagt, ich habe kein Kondom, der steckt in ihr, Entschuldigung, werde jetzt sehr
explizit.
Dann kommt explizit eine Bildungsreise.
Nee, du musst jetzt im Schneesturm rausgehen, um mir Kondome zu kaufen.
Das ist natürlich, das ist so comic-mäßig völlig überzeichnet, ja. Aber ich fand den kathartischen Moment, dass Mutter und Tochter da quasi, nachdem sie sich so viel extrem lang gestritten und gehatet haben, dass sie sich wohl genug damit mit ihrer Sexualität fühlt, ihre Mutter anzurufen und die im Schneesturm, völlig überzogen, losschickt, um ihr Kondome zu kaufen. Ist das glaubwürdig? Nein. Ist das für mich etwas, wo ich denke, so, ich selbst
würdest du es für deine Tochter genau tun? Ja.
Ja, genau. Ja, genau
aber,
das.
Und, aber ich glaube, das ist schon, das ist eine Veränderung in der Mutter-Tochter-Beziehung oder in Mutter-Töchter-Beziehungen, weil ich glaube, heute junge Frauen sich sehr viel wohler grundsätzlich damit fühlen, mit ihren Eltern über Sex zu reden. Als
kommt auf die Eltern an.
Ja, aber absolut.
Aber ich glaube ich ja auch.
Ich glaube, bei uns war es so gar nicht. Also,
aber das
Dr.
ist ja auch
Sommer
was,
mit
was Charlotte ja reflektiert, die quasi ihre eigene Sex-Education und das Verhältnis von Sexualität, was sie von ihren Eltern beigebracht bekommen hat, reflektiert und daraus schließt, ich will das aber anders machen. Das ist ja auch durchaus Thema dann in der Folge.
Ja, ihr habt in der ersten Folge was besprochen, was ich super interessant fand, im Sinne von, ich glaube, einer dieser Sehnsuchts Momente dieser Serie ist, eine Gruppe von FreundInnen trifft sich offensichtlich mehrmals in der Woche. Wer hat für sowas Zeit?
Ja.
Oder Geld, mehrfach die Woche brunchen.
Richtig,
zu gehen.
Ja, das ist ja dieser ja, Aspekt von
im
Konsum.
Taxi,
also der wirklich ja sehr mit diesem urbanen Leben verbunden ist. Eigentlich können sie sich ja, okay, sie könnten vielleicht sich im Park auf einer Bank treffen, aber das wäre jetzt.
Sie könnten das billiger machen.
Aber manchmal gehen sie ein Picknicken.
Der Zeitaspekt bleibt ja.
Genau,
ja.
Der Zeitaspekt bleibt. Und das ist was ich auch beispielsweise bei Friends und mir ist gerade eingefallen, ich weiß nicht, habe ich vorhin Single Life oder Living Single gesagt?
Das Single Life.
Nee, okay, die Serie heißt Living Single. Ich bin so
And
schlecht.
So it is.
Ja, genau.
Just like that, she corrected it.
das ist, so funktioniert mein Gehirn leider wirklich nicht. Also ich glaube jetzt, dass es
ich könnte es dir auch nicht mehr sagen.
Living Single heißt,
aber wir checken das im Anschluss.
Genau, bitte mach das, weil ich will nicht hier
on the record. Treffen sich da denn FreundInnen?
Ja, ja. Also dass diese bei Friends ja auch, die sind einfach die ganze Zeit, hängen sie aufeinander rum und tauschen sich über die kleinsten Aspekte ihres Lebens aus. Und da ist eine Kontinuität, die es auch möglich macht, dass wenn ich mich beispielsweise, wenn ich Annika in Person sehe oder auch Nora in Person sehe, dann ist so viel dazwischen passiert, dass es fast schon anstrengend ist, sich so zu alles zu recappen. Genau.
Ja.
Und das ist total, also bei mir löst das auf jeden Fall Sehnsucht
ja.
aus, weil ich ja. würde mir wünschen, ich müsste mich nicht immer neu erzählen, weil jemand so sehr in meinen Alltag ja. eingebunden ist. Und das ist was, glaube ich, was vielleicht nie so wirklich tatsächlich realistisch war, aber uns in diesen Serien als realistisch gezeigt wird, was eine gewisse Sehnsucht weckt.
Mhm. Und auch
WG.
Irgendwie.
Ja, genau. In der WG hatte ich das. Das stimmt, ja.
Ja.
Ich hatte es nicht mehr in der WG, weil ich tatsächlich in berufstätigen WGs gelebt habe
ja.
und wir auch da schon nicht so richtig viel Zeit miteinander verbracht haben, weil unsere Leben so unterschiedlich gelaufen sind.
Es gibt ja auch andere Momente, um das aufzulösen. Ich habe das mit meinen FreundInnen nicht, obwohl ich die wirklich sehr selten sehe, weil wir das einfach überspringen. Also wir sagen uns in drei Sätzen, was Wichtiges passiert ist. Mutter ist Pflegefall geworden, ist
ja.
ein Satz und sagt sehr viel aus und holt mich ab, muss dann gar nicht weiter erklärt werden. Und es gibt nicht dieses Auffüllen von persönlichen Informationen als Notwendigkeit, sondern so als Bonus, wenn das nötig ist. Weil wir uns aber, und ich bin dann eben da auch untypisch, gebe ich gerne zu, über Themen unterhalten eher. Was hast du gelesen?
Ja.
Wo bist du wissenschaftlich gerade dran? Was macht dein Beruf? Und das ist nicht so informationslastig wie das Persönliche. Aber wenn man das will, kostet das wirklich Zeit, natürlich.
Ich finde das gerade dann, oder ich merke das besonders dann, wenn es irgendwie um, weiß ich nicht, so persönliche Probleme oder sowas geht oder wenn man einen Konflikt irgendwie hat, vielleicht im näheren Umfeld, der aber irgendwie eine längere Vorgeschichte hat und man hat es aber nicht erzählt, weil beim letzten Mal hat es nicht gepasst, man hatte nicht genug Zeit und so weiter, sodass man sich da manchmal so fühlt, so, oh Gott, jetzt muss ich jetzt wirklich von anfangen und dann versucht man so die Kurzvariante davon.
Ich glaube, ich hatte das Eintauchen genannt, dass das eine sehr privilegierte Situation ist, wenn man wirklich miteinander in einen Zeithorizont eintaucht und beieinander sein kann.
Ja.
Ich hatte gerade so den Gedanken, dass ich dachte, vielleicht ist das auch ein Grund, warum Menschen so gerne Podcasts hören, die einigermaßen weil das ist
oder telefonieren. Früher wurde stundenlang telefoniert und ich war immer raus.
Ich habe keine Zeit zum Telefonieren.
Ja. Ich habe Sprachnachrichten für mich entdeckt.
Das hat Annika, das stimmt.
Rebecca kommt in den Genuss
Leidest
davon.
Leidest du drunter?
Nein, nee, aber ich musste langsam rangeführt werden, weil...
Aber das ist witzig, weil mein Eindruck war, dass du mich an Sprachnachrichten rangeführt hast. Aber
ich glaube, wir haben uns gegenseitig irgendwie die Hemmschwelle fällt immer weiter, sodass jetzt so fünfminütige Sprachnachrichten, also wir nehmen uns Romane auf und die kann man dann hören, wann man will.
Also
man kann
Podcast.
Sie doch weiter geschwinden. Ja,
genau.
Eigentlich schon.
Genau, das ist es nämlich. Ja. Ich sage nämlich dann auch immer, hallo, jetzt ist Podcast incoming, genau. Auch um zu sagen, du brauchst jetzt ein bisschen Zeit, um dir das anzuhören. Und es ist aber so, dass ich mittlerweile das in Zoom-Gesprächen mache für Menschen, die auch nicht hier in der Gegend wohnen. Aber ich fände es so viel schöner, sich physisch zu haben. Ja. Also ja, das mit den Sprachnachrichten, ne? Ihr wohnt nicht in einer Stadt. Ja. Rita und ich quasi ja auch nicht, weil das so weit auseinander ist. Naja, man hat halt so einen Weg, ne? Aber dass du unmittelbar die Menschen, mit denen du viel zu tun hast, in deiner Nähe hast. Das ist halt, wenn du jetzt in einer Stadt wie Köln lebst, also für mich ist es nicht so, ich weiß nicht, wie es für andere ist. Oder es gibt eben andere Bezüge, die das verhindern. Zum Beispiel, du hast Kinder und musst dich die ganze Zeit darum kümmern, wo deine Kinder unterkommen. Du bist dann abends einfach, hast keine Energie mehr, dich mit FreundInnen zu treffen. Ja. Und das heißt, dieses physische Beieinandersein, dieses physische Zeit miteinander, also so wie wir das jetzt machen, das machen wir, wenn wir einen Podcast machen. Aber wir hätten, wenn wir versucht hätten, einen privaten Termin zu finden, wäre der nicht zustande gekommen unter einem halben Jahr oder noch länger. Das heißt, uns ist schon was verloren gegangen. Und das, da kann ich mich zum Beispiel, oder vielleicht war es auch nie so, das weiß ich nicht. Aber da, diese Sehnsucht, die kann ich zum Beispiel total nachvollziehen. Zu sagen, wo ist eigentlich das Moment, wo man sich einfach trifft, auch ohne, dass das ein organisatorischer Mega-Aufwand ist, sondern wo man sich im Zweifel über den Weg läuft, keine Ahnung, wir wohnen in einer Ecke, wir sind befreundet, wir setzen uns dahin. Wo ist das hin?
Also, ja, aber es ist eine Wahl der Lebensform, die wir ja tatsächlich auch haben und die nicht auserzählt wird. Natürlich haben wir die nicht in totaler Freiheit. Ich kann nicht wählen, wo zu leben, wo es super teuer ist, weil ich es mir nicht leisten kann. Ja. Aber ich kann schon aktiv angehen, andere Narrative hören, sehen, wahrnehmen zu wollen, mich B, von den vorhandenen zu lösen und C, neue anzusteuern. Also wenn ich mir ein Alter vorstelle, in dem ich nicht im Eigenheim mit der kleinen Familie sitze, sondern anders leben möchte, muss ich das tun. Mhm. Und das geht dann schon. Es ist natürlich mit Aufwand verbunden und auch nicht frei von Privilegien, aber es gibt andere Weisen, beieinander zu sein. Und wenn mir das ein Anliegen ist, werde ich versuchen, das zu realisieren.
Das blendet aber aus, dass wir hier ein strukturelles Grundproblem haben,
klar.
Was Frauen eben daran hindert, genau das leben zu können, weil zum Beispiel Kinderbetreuung nicht gesichert ist, weil zum Beispiel es einen Gender Pay Gap gibt und so weiter und so fort. Also es ist ja mit ökonomischen Zwängen auch verbunden.
Absolut.
Und ich glaube, dass auch dadurch etwas fehlt, nämlich die Möglichkeit, sich auszutauschen, sich zu solidarisieren und auch gemeinsam Schlagkraft zu entwickeln, wenn man etwas durchsetzen möchte,
natürlich.
Also an Forderungen oder an politischen Visionen. Und das ist schon so, dass man das, glaube ich, wahrnehmen muss, dass das jetzt mal ganz jenseits von Sex and the City, aber dass es diese Konstellation, in denen sich Frauen treffen, austauschen, organisieren, solidarisieren. Rita guckt gerade lächelnd auf ihren Zettel.
Ja.
Diese Räume, und das hat Rebecca ja auch schon gesagt, diese Räume, die sind einfach selten, wo sozusagen dieses Leben einen Raum bekommt und wo es Möglichkeiten gibt, auch über große strukturelle Probleme zu sprechen und dann eben auch noch die Energie gibt und die Zeit, etwas daran zu verändern.
Das ist ja überhaupt der Grund, die Ursache, aus der dann die ersten feministischen Publikationen heraus entstanden ist, weil man sich im Klaren darüber war, dass es Zeit kostet, dass es auch mit Mobilität verbunden ist, die auch nicht jeder Person gegeben ist, sich zu treffen, sich auszutauschen und dieses Wissen und Bildung irgendwie weiterzugeben. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt über feministische Publikationen, das waren ja am Anfang wirklich wie so Wandzeitungen oder so eine Art Fanzines, also alles so leer, low-key, dann ist eigentlich die Fortführung dazu tatsächlich Podcasts. Also, dass wir treffen uns hier und unterhalten uns
das
darüber.
Das hier ist eine feministische Vereinigung, nur dass ihr es wisst.
Naja, also es folgt in der Logik der gleichzeitig der Vereinzelung, also der Grund, warum es Podcasts gibt, gerade in diesem Edutainment, nenne ich es gerne, Sektor, in dem wir uns jetzt irgendwie bewegen, ist ja der, dass wir ja wissen, dass wir extreme Schwierigkeiten hätten in diesem patriarchalen, kapitalistischen System und wo es auch, also man muss auch dazu sagen, es gibt eine jahrhundertelange Tradition von Dämonisierungen von Frauen, die sich treffen, diese Zusammenrottung, ne? Also ich habe
Hexenzirkel.
Nicht nur Hexenzirkel, sondern man sieht wirklich die ersten, in der ersten feministischen Bewegung war es sofort so, dass das natürlich extrem suspekt war. Was hängen die Weiber jetzt plötzlich
was
zusammen?
Die da, worüber reden
die? Die wurden ganz krass dämonisiert und ich bin zum Beispiel groß geworden in dem Bewusstsein, dass Frauenvereine was total Lächerliches ist, weil warum sollte man sich auf der Grundlage seines Geschlechts denn mit anderen Frauen austauschen wollen? Und das ist aber was so popkulturell.
Geschlechter haben auch nur Frauen, Männer haben ja keins.
Nee, die sind normal.
Entschuldigung, ich habe Geschlecht.
Wir sind alle betroffen von Geschlecht. Und ich habe mich super lange gefragt, warum finde ich, weil mir bis vor kurzem war mir das immer noch suspekt. Also immer, wenn ich irgendwo eingeladen werde in Frauenvereine oder so, hatte ich das im Kopf, das ist eigentlich auch ein bisschen lächerlich so. Und dann habe ich angefangen, zum Beispiel mit meiner Tochter, dann einfach mal so mit halbem Ohr mitzuhören und die Repräsentation von Frauen in Clubs und in Vereinen ist schon angefangen mit Kindermedien so extrem grottenschlecht, ja, in den drei Fragezeichen, wenn überhaupt Frauen vorkommen, ja, also es gibt
dafür gibt es dann die drei Ausrufezeichen die machen was Schlimmes anderes.
Ja, die machen ganz viel Schlimme an, das ist ein Fass, was wir gar nicht aufmachen wollen, aber ich schließe auch gleich das drei Fragezeichen Fass, aber ich wollte nur sagen, es gibt da beispielsweise, also neben Tante Mathilda, die eigentlich die ganze Zeit nur backt, gibt es auch eine Mrs. Kretschmer, die Vorsitzende des örtlichen Frauenvereins ist und die einfach nur schlimm lästert, die absolut unzuverlässig ist und die immer so lächerliche Sachen macht, die sich die ganze Zeit nur mit so Deko beschäftigt.
Ja, Frauen
und das,
halt, ne?
Genau, das ist die Repräsentation von nicht nur Frauen, sondern Frauen, die sich organisieren, die in einem Verein sind.
Aber immerhin, ne? Also die Lichtstuben gab es ja auch schon, die waren dann dafür da, dass man häkelte, das war dann weniger suspekt. Aber es gab ja auch die romantischen Salons, wo Frauen dann so langsam Intellektualität leben durften. Also es gab ja immer Wege, das ist mein Punkt, bei aller Lächerlichkeit und aller Preisgabe trotzdem Wege zu finden, sich zu treffen.
Ja, aber die wurden dann sofort dämonisiert, weil die Blausocken sind dann ja auch,
klar.
Das alles schwenkt, das hat alles so einen Kipp-Moment.
Ja, müssen wir mit leben, wa? Und das trotzdem machen.
Ja.
Und an der Stelle ganz kurzer Einwurf, wer sich dafür interessiert, wie das politisch funktioniert hat. Ne? Es gibt bei Frauen von damals eine fantastische Folge zur Gründung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit 1915 in Den Haag. Das ist ja auch so ein großes Initiationsmoment, so wo Frauen verschiedenster politischer Richtungen sich übrigens treffen. Also sind auch Frauen rechtsradikaler Parteien dabei. Und das wird sehr gut erzählt, welche politischen Diskussionen da stattgefunden haben.
Ja, aber Rebeccas Punkt ist ja, es hat dann immer von außen Zuschreibungen bekommen. Von,
genau.
süß,
ja,
was die da machen. Ne?
Also, ja, süß
oder
ist
gleich,
irgendwie
oder
okay,
gleich
aber
die bedrohen uns und was die da machen,
ja,
ist total suspekt.
Das ist also quasi so die Unterstellung einer bösartigen, inhärent bösartigen Absicht.
Der
also,
Hexe
wissen.
Der Grund, um sich quasi zu treffen, ist die gegenseitige Einflussnahme in Richtung Verbiesterung, in Richtung Vernachlässigung des Haushalts, Vernachlässigung der ehelichen Pflichten und damit eigentlich
Widersetzlichkeit eine gegen Männer.
Also ja, und damit ist es, also ich habe Zeitungsartikel von 1890 oder so gelesen, wo dann steht, dass diese Frauenclubs, die sich im Endeffekt, das waren ja nicht alles irgendwie Revolutionistinnen, die sich da getroffen haben. Ja, da wurde auch über Eintöpfe gesprochen und über Stickereien und so. Mhm. Aber dass das eine Gefahr für die Nation sei. Also die nationale Sicherheit ist gefährdet, sobald Frauen zusammenkommen naja, und
weil
sich
so
austauschen.
Nach dem Motto, da könnte sich ja ein revolutionäres Potenzial entzünden.
Aber wenn es denn mal so wäre.
Aber wie man dann, doch ernst genommen wird, ne?
Ja, ja. Es ist beides, ne? Es ist die Dämonisierung und die Lächerlichmachung gleichzeitig.
Einem, ja. Naja. Ja.
So, ja, Hexenzirkel.
Ja, ich hätte bei denen angefangen. Aber ich finde es schön, dass hier informierte Menschen saßen, die einiges an Detailwissen auch historischer Natur einbringen konnten. Das hätte ich nicht gekonnt. Aber auf meiner Literaturliste, um da hinzukommen, war das
genau,
die Anfrage?
Ja, ich wollte ja nämlich gerade fragen.
Wären genau die Dinge gewesen, die wir jetzt besprochen haben, nämlich weiblich-solidarische Bewegungen und auch neue Narrative, in denen die Männer natürlich auch vorkommen. Das ist jetzt für die auch gut, ne? Also ich hätte.
Wo
ja,
ist der feministische Männer-Podcast? Gibt's sie?
Ja,
ja.
Ja, okay, ein anderes Fass. Okay, machen wir wieder Deckel drauf. Deckel drauf.
Was, Nora, wir wollen jetzt nicht über Nagellack sprechen?
Das sind auch gar nicht die, die ich im Blick hatte.
Nein.
Egal. Friedemann Karich, wie wir lieben, vom Ende der Monogamie, ist so. Nun ja, etwas, das. Diese Vorarbeit macht für, es gibt andere Formen, in denen sich Beziehungen vollziehen können. Die Annika guckt so richtig angepisst.
Es heißt ich weiß nicht,
die Rebecca schmunzelt auch ein bisschen in sich
Das Thema feministischer Männer-Podcast ist
eine eigene Folge.
Ja, wollte ich gerade sagen. Deswegen habe ich gesagt, wir
absolut.
Mit den Deckel wieder drauf.
Müssen wir, glaube ich, drauf machen.
So, und ab jetzt kommen Frauen. Julia Korbig, Schwestern, die Macht des weiblichen Kollektivs, ist gerade erschienen. Also so die Frage, wie Schwesternschaft denn ginge und warum das vielleicht auch dämonisiert wird, kommt da en passant ganz gut vor, glaube ich. Stefania Maffeis und Stefanie Krohn haben in einem Herausgeberband über unbedingte Solidarität einen interessanten Artikel geschrieben. Da sind wir jetzt gar nicht so gekommen, aber die Fragen nach Urbanität in anderer Hinsicht, nämlich als Ort für Solidarität. Mhm. Da geht es so um Hafen, Cities und wie man mit ankommenden Flüchtlingsbooten umgeht. Mhm. Aber auch um sowas wie vielleicht die anonyme Gesundheitskarte in Berlin. Der Artikel heißt Die Stadt als sicherer Hafen. Das ist das, was bei New York und Sex in the City nicht vorkommt. Kosmopolitismus und gelebte Solidarität. Dann hatte ich noch eins, das eben auch problematisiert, warum wir noch an Mr. Big und der kleinen Familie hängen. Das wäre Sophie Lewis, die Familie abschaffen, wie wir Care-Arbeit und Verwandtschaft neu erfinden. Und dazu passend Andrea Neverla, die sich, glaube ich, fürchterlich über diese Carrie- und Big-Geschichte aufregen würde. Das Ende des Romantikdiktats, warum wir Nähe, Beziehungen und Liebe neu denken sollten. Und was die Typisierungen angeht, beim letzten Mal hatten wir es mit der toxischen Weiblichkeit und den da vorgestellten Typisierungen. Und diesmal würde ich von Ann-Christine Klusti an Süß erinnern. Mhm. Ja, das ist von 2021 und ich empfehle alle Publikationen der Menschen, die hier am Tisch sitzen, sehr wärmstens.
Ja, genau, da könnten wir nämlich jetzt noch zukommen, weil wir saßen hier mit Rebecca Endler und Annika Brockschmidt. Jetzt habe ich euch in alphabetisch rückwärtiger Reihenfolge genannt. So wie das nicht soll in Literaturlisten. Genau, aber Rebecca, sag doch ganz kurz noch, wo erreicht man dich in diesem Internet und deine Publikation? Und Feminist Shelf Control, also der Podcast, den ihr beide zusammen macht, das ist gesetzt sozusagen.
Ja, ich bin nicht mehr auf Twitter, beziehungsweise mein Account gibt es noch, aber ich mache da gar nichts mehr. Stattdessen findet man mich auf Blue Sky. Ich glaube...
Rebecca Entler.
Ah, okay.
Ich habe es gestern noch mal gesucht.
Ja, ich wollte eigentlich das Gleiche haben wie überall sonst. Und das ist überall sonst, ist es Rebecca Sien. Aber irgendwie ging das nicht. Oder ich habe es einfach nicht... Ihr wisst, Frauen und Technik.
Häkel dir doch einen Account.
Ja, es ist so.
Ein Häkel-Account. Ja.
Naja, also genau, Blue Sky und Insta. Wobei Insta folgt lieber Feminist Chef Control auf Insta, weil mein privater Insta ist... langweilig und voll mit Hunde und Katzen und aber wenig politischen
Content.
Das würde
mich jetzt nicht abschrecken, das Hunde.
Ja, okay, nein, ihr könnt mir
nicht
da gerne
langweilige
folgen.
Nicht.
Nein, also ihr könnt mir da gerne folgen, aber ich wollte nur sagen, ich empfinde politische Arbeit auf Insta von meinem Privataccount als große Last und ich habe keine Kapazitäten dafür. Deswegen findet alles, was tatsächlich irgendwie politische Bildung ist, über Feminist Shelf Control. Also falls ihr nur einen Follow zu vergeben habt, vergibt den
Feminist Shelf
Control.
Die sind ja bekanntlicherweise limitiert.
Ja. Naja, auch andere Leute haben ja begrenzte Kapazitäten, deswegen finde ich das einen sehr wertvollen Hinweis,
ja,
ehrlich gesagt.
Ja, also ich, weil manchmal folgen mir Leute und ich denke mir so, warum? Weil das ist recht langweilig, aber es ist okay. Also ich freue mich.
Okay, also und Rebecca hat geschrieben, das Patriarchat der Dinge,
ja,
dass wir hier mehrfach, ach ja, schon so lange her,
wir haben schon so oft zitiert.
Ja.
Ja, es ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre alt,
oh, ja,
oder?
Ja, ja.
Genau, also von daher, wir haben ja im selben Jahr publiziert und Rebecca war ein bisschen schneller dran als ich und arbeitest an einem weiteren Werk, von dem du wahrscheinlich noch nichts verrätst.
Doch, weil ich habe schon ganz viel, also es der Grund, warum ich über so viele Dinge jetzt hier plötzlich so informiert war, war, dass sie Teil von meinem Buch sind, wo auch alle Namen gefact-checkt werden. Und also das ist, also wenn ich schreibe, dann bin ich nicht so konfus, wie wenn ich rede. Aber es beschäftigt sich mit patriarchalen Mythen und misogynen Mythen und Erzählstrukturen. Und aber es hat noch, also es hat einen Titel, den ich gefunden habe, aber den findet niemand außer mir gut, deswegen wird es wahrscheinlich anders heißen.
Ha?
Viel langweiliger. Ja.
Und so wird das
Buch heißt
heißen.
Viel langweiliger, das lese ich auf
And
jeden
so it
Fall.
Is.
And so it is.
Just like that, she bored me.
And so it is wäre eigentlich ein super, so das definitive Endwerk. And so it is, Punkt.
Das war für ein Grabstein, Rebecca.
Ungoogelbar.
Ist jetzt fertig, so.
Ja, aber das dauert noch, weil ich, also es ist, das Manuskript ist in den Endstadien.
Gibt es schon ein Erscheinungsdatum?
Frühling nächsten Jahres.
Ach, das ist doch super. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, die ganzen anderen Sachen zu lesen. Die
bringt
Rita
mich über die Winterdepression. Annika?
Ach so, ja, ihr findet mich tatsächlich noch auf dem auf der Höllen, auf der Höllenplattform, aber auch vermehrt auf Blue Sky, wo ich versuche, deutlich aktiver zu sein und mir das anzugewöhnen. Außerdem auf Instagram, aber auch mein Account ist sehr hundelastig. Deswegen auch da die Feminist Shelf Control Empfehlung, weil Instagram ist so ein bisschen mein Gegenprogramm, zumindest mein privater Account ist so ein bisschen mein Gegenprogramm zu allen anderen. Da ist nicht so furchtbar viel Hirn dabei. Es ist mehr Flausch als Hirn. So, also wisst ihr, was ihr da bekommt. Und genau, das aktuelle Buch, was ich geschrieben habe, heißt Die Brandstifter. Da geht es darum, wie Extremisten die Republikanische Partei in den USA übernommen haben. Das könnt ihr sehr gerne kaufen. Das Buch, was ich davor geschrieben habe, heißt Amerikas Gotteskrieger und ist billiger als das aktuelle Buch. Deswegen könnt ihr das auch sehr gerne kaufen. Genau.
Und schreibst du gerade an noch einem?
Nee, ich erhole mich noch mental von den Endzügen des letzten, weil das wurde tatsächlich erst, also es ist im Februar erschienen und ich glaube im Dezember habe ich die letzte Zeile geschrieben und es halt noch nach.
Und da ich so langsam bin, wir haben mich, sagen wir das?
Ja, können wir sagen.
Ja, wir haben ein Buch zusammen geplant, wo wir schon lange für recherchieren und planen, aber ich bin halt mit dem aktuellen super langsam, deswegen können
aber
wir noch nicht damit
es
richtig loslegen.
Irgendwann.
Ja, aber es reift.
Es reift, es gärt.
Ich schreibe gerade kein Buch, zum Glück. Und wenn ihr Was denkst du denn erreichen wollt, dann könnt ihr das tun unter www.wasdenkstdudenn.de. Ihr findet uns nicht auf Blue Sky, sondern auf Mastodon unter wasdenkstduden@podcasts.social. Ihr könnt uns Mails schreiben an rita@wasdenkstduden.de oder nora@wasdenkstduden.de. Und wir haben einen Steady-Account. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da 12 Euro im Jahr da lassen. Das sind 1 Euro im Monat. Dafür gibt es dann eine Folge im Monat, wenn wir das hinkriegen. Und wenn nicht, gibt es eben im darauffolgenden Monat 2 Folgen. Auch das kriegen wir hin. Also wir garantieren euch dafür 12 Folgen im Monat, im Jahr.
12 im Monat. Oh, wer will mehr?
Genau. Rita und ich machen eigentlich nichts anderes mehr.
Ihr habt uns angelogen, ihr trefft euch die ganze Zeit.
Wir lesen immer unsere Arbeiten gegenseitig vor.
Genau. Wir schließen jetzt diesen solidarisch-feministischen Kreis für dieses Mal und sagen danke fürs Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Da reden wir nämlich über Frauen und Sport. Und das wird gut. Also, bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Feminism Books
and Romance. Feminist Shelf Control ist eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.
Yes. Boah, deine Augen gingen gerade in 2 unterschiedliche Richtungen.
Das habe ich auch gemerkt, das war keine Absicht.
Viel Spaß mit der Episode.
Ja, weil auch jetzt pfeifen wir beide gerade auf dem allerletzten Loch und zu mehr werden wir auch heute Abend.
Man pfeift aus den Löchern und nicht auf den Löchern.
Was habe ich gesagt?
Wir pfeifen auf dem letzten Loch.
Ach ja, ich dachte, ich hatte irgendwie gerade so eine Blockflöten-Assoziation.
Aber auch da pfeift man ja aus den Löchern. Mit den Fingern hält man sie zu. Das ist jetzt Annikas Versuch, ohne Blockflöte eine Blockflöte nachzustellen.
Es ist Annikas mimischer Blockflötenunterricht nach 4 Tagen Lesereise und viel zu viel Baden. Und ich fühle mich betrunken, aber ich bin es wirklich nicht. Das, kennst du das?
Ey, du sprichst mit einer Person, die high vor Müdigkeit ist, insofern.
Ja, Dito. Ich anscheinend so druff vor Müdigkeit, dass meine Augen in unterschiedliche Richtungen sich bewegt haben. Und mit diesem Bild entlassen wir euch jetzt in die Episode, wo wir...
Nee, ich schneide das ans schön. Ende ran.
Wunderbar.
Weil ansonsten wird sich niemand mehr das anhören, was... Das ist für die treuen Seelen, die ganz bis zum Schluss dran geblieben sind.
Wenn ihr das noch hört, dann seid ihr der harte Kern und das appreciaten wir sehr.
Wir lieben euch.
Sehr! Oh Gott. Weißt du, was lustig ist? Ich habe ich hatte zwischenzeitlich wirklich kurz vergessen, dass wir das ja noch aufnehmen und hatte dann gerade überlegt, weil die Wohnung aussieht wie ein absoluter Sauhaufen, dass ich jetzt noch kurz aufräumen müsste. Und da habe ich einen Sex in the City Recap Podcast mit Schwerpunkt Mode gehört.
Das
ist schön. Der Sex in the City Every Outfit Podcast. Hast du den schon mal gehört?
Ich bin nicht so der große Fan von Recap-Podcasts wie du, muss ich sagen.
Ja, aber die sind kurz und ist so auch so Fashion History und so.
Okay.
Also ich habe tatsächlich noch sehr viel gelernt, obwohl ich dachte, alles zu wissen.
Ich kämpfe mich gerade, aber ich kann sie auch sehr empfehlen, aber die ist 2 Stunden lang. Durch die Ologies-Podcast-Folge über Genozide.
Oh.
Aha.
Okay. Annika hört Outfit, Fashion, Mode, Rebecca gibt sich Genozid.
Nein, aber also ich habe so häufig das Gefühl, neben meinen ganzen Entertainment-Podcasts und so, und Ologies höre ich wirklich sehr gerne.
Mhm.
Und
also es schadet nicht, sich zum Thema Genozide auch mit so ein bisschen Theorie und ja, Geschichte, Kulturgeschichte und Theoriegeschichte, Histology quasi zu wappnen. Und die Folge ist sehr gut, ja.
Ja, das war, habe ich dir mal erzählt, dass es mein Schwerpunkt im Master war?
Ja.
Ja.
Da haben wir in Istanbul.
Ach ja, stimmt. Mhm. Oh, also wir begannen mit Sex in the City und enden auf Genozid. Man weiß bei uns nie, wohin es führt. Deswegen hört ihr uns, ja.